Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Willkommen zu unserem heutigen Duell mit Peter Westenthal und Josef Czap. Schönen guten Abend, Herr Czap.
Hallo, hallo.
Und hallo, Herr Westenthal.
Guten Abend.
Und den Start, den macht heute der Vizekanzler Andreas Babler. Er war diese Woche ja im Sommergespräch des ORFs zu Gast und ein Vorschlag von ihm sorgt für ziemliches Aufsehen. Wir reden gleich im Detail drüber. Bleiben wir vielleicht zuerst auf der generellen Ebene. Wie fanden Sie denn diesen Auftritt des Andreas Babler? Konnte er die diversen Vorbehalte, die auch Sie immer wieder gegeben haben, ausräumen?
Ja, bevor ich zu dem Wahnsinn komme, möchte ich ein paar positive, wir beide sind Fußballfans, ein paar positive Worte eingangs. Ich glaube, das gehört gewürdigt. Das ist historisch, was da gestern in der Nacht passiert ist, was die Linzer, der LASK da geleistet haben. Das ist wirklich einzigartig. Du musst einmal ein 0-3 vom ersten Spiel und dann kriegst du noch ein Tor 0-1, also ein 0-4 aufholen und das dann noch in der Nachspielzeit sogar zu einem Sieg umwandeln. Das ist ein Schub für den österreichischen Fußball. Die spielen jetzt in der Champions League. Wer hätte das gedacht? Der LASK auf Salzburgs Pfaden, kann man sogar sagen. Das neue Salzburg, der LASK und Didi Kübauer und alle, die da mitgewirkt haben. Das ist was ganz was Großes, eine historische Sache, eine historische Angelegenheit. Ich wünsche Ihnen jetzt wirklich tolle Gegner. Sie kriegen Top-Mannschaften, Real, Liverpool, Arsenal, wir werden sehen. Also das wird eine tolle Geschichte und da toi, toi, toi weitermachen. Das ist für den österreichischen Fußball sowas Tolles und das hat mich heute begeistert. Und das möchte ich heute am Anfang einfach sagen, weil alles andere ist eh eher schwach und negativ, zum Beispiel auch der Herr Babler. Das ist ja wirklich unfassbar. Also ich habe da ein Sommergespräch gesehen, hilflos, ahnungslos und am Ende sinnlos, muss man ja schon langsam sagen, ein Staccato an Wahnsinnigkeiten. Ich weiß nicht, ich frage mich immer, wenn ich mir das anschaue, was der von sich gibt, alles oder das meiste, was der sagt, wird ja einen Tag später widerlegt. Ja? Nämlich faktisch, sachlich, denn seine Äußerungen halten ja keine 24 Stunden, wenn man den Faktencheck macht. Und deswegen frage ich mich, wo nimmt der eigentlich sein Nichtwissen her? Das heißt, wie bereitet er dich auf so eine Sendung vor? Wie kannst du so viel Nichtwissen aufsaugen und dann bei einer solchen Sendung eigentlich sagen? Ich bin daher der Meinung, der wird ja nächstes Jahr nicht mehr diesen Sendeplatz haben, sondern eine Stunde vorher. Das heißt, der wird auftreten bei Heiratssachen, also Liebesgeschichten und Heiratssachen, so wer will mich auf die Art, weil dort in den Sommergesprächen wird er nicht mehr sein. Und woher nimmt er sein Nichtwissen? Weiß nicht, aus Mickey Maus, Bussi Bär oder einen leeren A4-Plattel? Ist das seine Vorbereitung? Weil sonst könntest du ja nicht so viel Unsinn daherreden. So viel Schwachsinn, dass du zum Beispiel, nimm jetzt das größte Beispiel, wo er hätte alle Ärzte, sogar die roten Standesvertreter, der ehemalige von der Chef der Arbeiterkammer, Säckerisch, wissen wir auch, dass sich der auskennt und wo der politisch hingeht, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, der setzt sich ins Fernsehen und sagt, er würde 200 Millionen Förderung, die der Prikraft, ein bisschen eine komplizierte Geschichte, also der Privat, der Fonds für die Privatspitäler bekommt, möchte er abschaffen. Und das will er dann dem allgemeinen Gesundheitssystem zuführen. Jetzt muss man wissen, also mit dem will er das Gesundheitssystem sanieren, oder glaube ich wortwörtlich. Jetzt muss man wissen, dass diese 200 Millionen, die da an die Privatkrankenanstalten gehen, erstens weniger als 0,5, ich glaube 0,46% der gesamten Gesundheitsausgaben des öffentlichen Bereiches sind. Wir haben 46 Milliarden und davon sind 200 Millionen 0,46%. Also mit dem kannst du gar nichts sanieren. Und zweitens wird dieses Geld dafür gefördert, dass Menschen, die ohnehin Sozialversicherte, Krankenversicherte sind, nicht das öffentliche Spital deswegen belasten, sondern in Krankenhäuser gehen, die privat sind, um dort notwendige Operationen zu machen, also Hüft-, Knieoperationen, was auch immer. Und das wird gefördert, damit entlasten wir das öffentliche System im Gesundheitswesen. Das heißt, das ist eigentlich seit Jahren und Jahrzehnten eine richtige Geschichte. Jetzt kommt der Herr Babler um die Ecke mit seinem Nichtwissen und behauptet, das wird dort für Schönheitsoperationen verwendet. Das geht überhaupt nicht. Weder ein Sozialversicherter kann Schönheitsoperationen verrechnen, noch einer, der ein Privatspital benutzt. Also außer es vielleicht vielleicht der Asylant und es wird ihm geschenkt. Das haben wir auch schon gehabt. Aber das ist alles eigentlich unglaublich, was da passiert. Er hat ein bisschen viel Pech beim Denken, um nicht zu sagen, er ist dumm. Das würde ich nicht sagen. Er hat Pech beim Denken, der gute Andi, und hat das schon wieder mal bewiesen. Jetzt war er wochenlang irgendwo verschollen im Urlaub. Mir kommt das so vor, man hat einen Vergleich. Das ist wie schlechtes WLAN bei dem, der da sitzt. Ja? Schlechtes WLAN. Er ist zwar verbunden, aber es gibt kein Internet. Ja, das ist, haben wir alle schon mal erlebt, wenn wir im WLAN sind und kommen nicht in den Sinn. So ähnlich ist es bei oben, diese Platte, die da arbeitet. Also wirklich, ich muss echt sagen, der Nevrevi, der ja ihn charakterisiert hat, besser wie eigentlich, der muss ja langsam ein Parteiabzeichen kriegen, dass er es an Punkt gebracht hat mit dem Dumpfbacke, versoffen. Alles. Das ist ja eigentlich schon Standard. Und daher war auch für mich nicht wirklich überraschend, dass der die höchste Abschaltquote gehabt hat. Erstens haben wir schon vor der Sendung, da waren 850.000, haben die Liebesgeschichten und Heiratssachen gesehen. Und bei ihm waren überhaupt am Beginn nur mehr 500.000, und das sind noch mal weniger geworden. Also das ist ja alles zum Blären in Wahrheit. Und der Sukkus ist wieder eine Veranstaltung, wo man sieht, dass der Mann es nicht kann, so wie Nevri, wie gesagt. Der kann es nicht und daher fehl am Platz ist und die Sozialdemokratie Gefahr läuft, mit diesem Herrn an der Spitze nicht nur weiter auszulaufen. Wir werden es dann morgen in den Umfragen wahrscheinlich sehen. Schauen wir mal. Morgen kommt ja eine neue Umfrage für alle Zuschauer. Morgen geht es wieder los. Dass der die Sozialdemokratie Richtung Einstelligkeit führt, kommt mir schon langsam vor. So eine Chance, ein Sommergespräch erfolgreich zu führen, das auslassen, und zwar in dieser Form, wie er das gemacht hat, das ist eigentlich einzigartig.
Wie sehen Sie den Auftritt von Andreas Babler? Fällt die Urteil auch so vernichtend aus? Man muss sagen, das Feedback ist ja durch die Bank, wurscht, ob es jetzt von politischen Parteien ist oder Medienbeobachtern, eigentlich jeder hat die gleiche Meinung, das war nichts.
Nochmal Gedankenspiel. Was wäre gewesen, wenn vor der Sendung ich ein Berater hätte sein dürfen?
Das ist sehr gut.
Ja, ich hätte, oder ich? Ich hätte, ich glaube, bei mir reicht es. Und zwar, ich hätte ihm vorgeschlagen, erstens einmal, du kannst nicht als Sozialdemokrat ein Sommergespräch führen, ohne dass du Veränderungen in der Arbeitswelt mit der KI-Technologie eingehst. Das ist einmal ganz wichtig.
Aber nicht mit einer Silbe erwähnt.
Nicht mit einer Silbe erwähnt. Also das zum Beispiel, das geht ja gar nicht, weil er das so als Plätze wegrationalisiert, bedroht, zugleich Neues schafft. Also zumindest einmal ist das ein Thema. Das Zweite ist, ich würde niemals, ich hätte gesagt, bitte nicht das Sicherheitsthema der ÖVP überlassen, ja, sondern einfach, das war früher ein zentrales Thema für sozialdemokratische Innenpolitik. Also das wäre mein zweiter Punkt gewesen, den ich da dabei gehabt hätte. Ich hätte zu den Bauern gesagt, da war die Kreisky-Ära, das war die Zeit, dass die SPÖ mit Kreisky die absolute Mehrheit gehabt hat und die Bauernpensionen eingeführt haben. Die Bauern ein essentieller Bestandteil sozialdemokratischer Politik. Ja? Und zwar auch für die Zukunft, von der Landschaftspflege bis zur Viehzucht, bis zur Versorgung mit eigenen Produkten. Und das hätte ich dann noch herausgestrichen und hätte gesagt, sind wir froh, dass wenigstens einmal die Dürreopfer 240 Millionen bekommen, ja? Vielleicht werden es mehr brauchen, aber es ist jedenfalls etwas, wo ich finde, wozu das Theater? Beim Klima hätte ich ihm gesagt, pass auf, sei vorsichtig beim Klima. Es gibt viele Menschen, die verstehen nicht, warum wir diese Emissionsgeschichte schon mit 2040 erledigen wollen, wenn doch die EU sagt, 2050 reicht als Zielorientierung von zeitlichem Ablauf. Also da hätte es ein paar Themen gegeben. Zu den Spitälern kannst du nur was sagen, wenn du einen echten, knallharten Reformvorschlag am Tisch legst. Ja. Das tut weh, das führt aber auch dazu, dass du besser, bevor du in die Sendung gehst, mit ganz vielen Verantwortlichen aus diesen Bereichen, ja, von den Spitälern, von der Ärztekammer, von den Landespolitikern, da gibt es ja so viele, aber dann muss irgendwann einmal was auf den Tisch kommen. Und die Migration war für mich unterbeleuchtet, denn es muss das Ziel bleiben, Integration vor Zuwanderung, sprich auch zugleich, dass man sagt, die Mindestsicherung vereinheitlicht in ganz Österreich, auch wenn es woanders zu einer Korrektur nach unten kommt. So, also das in etwa, vielleicht noch ein paar Punkte auch noch. Auch die Privatspitäler war ehrlich gesagt nicht gekommen. Erstmal mache ich mir in meinem Leben nicht allzu viel Gedanken, über Schönheitsoperationen von Leuten, die dringend ein anderes Gesicht brauchen. Da mache ich mir keine Gedanken. Ja, aber den Rat hätte ich am Neck.
Man sagen, dass man sagt, in den Privatspitälern.
Nein, das ist aber, weiß doch auch jeder.
Mittlerweile von der Hüft-OP bis zur Knie-OP.
Nein, da hat der Bartelt in der Fernsehdiskussion gesagt, gehen Sie einfach mal in das Spital der Barmherzigen Brüder im dritten Bezirk, dann werden Sie mal sehen, wer dort wirklich liegt. Das sind nicht welche, die da
ganz schon normale nice, Menschen.
Ja, die schon ein neues Gesicht haben. Also das ist etwas, wo ich sagen muss, ich frage mich, wer ist auf die Idee gekommen. Und wenn er rausfindet, wer die Idee gehabt hat, dann sollte er den beurlauben für die nächsten Sendungen.
Weil das war ein Gift. Wenn er selber war, müsste er sich selber wahrscheinlich beurlauben.
Ja, ich glaube das nicht mehr. Es kann doch keinen ernstzunehmenden politischen, fachlichen Berater geben, der ihm sowas einredet. Das heißt, meine Vermutung ist eher, entweder es hat in der marxistische Sitzkreis, der ja, glaube ich, überhaupt nur mehr als 3-4 Personen besteht, oder eingeredet, oder er hat geträumt davon und hat das halt direkt übernommen dann in der Sendung so, und hat überhaupt niemanden gefragt. Und das ist schon wieder beachtlich. Ne? Das ist Realitätsverlust. Der Mann leidet mittlerweile einen Realitätsverlust, denn alles andere, was er aufgezählt hat, das hat ja auch alles nicht stattgefunden. Die Sozialdemokratie als große Bekämpferin, erfolgreiche Bekämpferin der Inflation. Wo bitte? Wo zahlt heute jemand durch diese homöopathische Senkung der Mehrwertsteuer auf manche ausgewählte Produkte weniger beim Einkauf? Nirgends. Die Menschen vergleichen ihre Einkaufszettel, weil die gehen immer das Gleiche einkaufen, mit den Einkaufszetteln vor dem Juni. Und es ist leider teurer, nicht billiger geworden. Es wird gar nichts billiger. Dann setzt er sich hin und sagt, die Mietpreisbremse hat funktioniert. Wo denn? Keine einzige Miete ist billiger geworden, sondern sie steigen weiter. Und da muss man noch dazu sagen, dass ja eine allfällige Mietpreisbremse, das tolle Modell, das er da von der ÖVP aufs Augdruck gekriegt hat, überhaupt erst ab 3% Inflation wirkt. Und das hat es noch nie gegeben in Wirklichkeit. Die ist noch nie eingesetzt worden, also in den letzten Zeiten, wo sie in Kraft getreten ist. Also die Mieten, sie steigen. Sie steigen und sie fallen nicht. Der Spritpreis ist nach wie vor viel zu hoch. Viel zu hoch. Das ist nicht erklärbar. Wo ist die Spritpreisbremse? Paff, verpufft, existiert nicht. Und jetzt will ich noch gar nicht reden über die Heizkostenabrechnungen, die Menschen gekriegt haben heuer im Frühjahr. Und das ist schon wieder fürchten vor dem Winter, wenn ein strenger Winter kommt, weil das auch wieder teurer wird. Das heißt, wir erleben hier eine Sozialdemokratie out of order. Weit weg von den Menschen. Der hat überhaupt keine Ahnung, wie es den Menschen wirklich geht, wie es den Haushalten, den Kindern geht, den Familien geht, den Alleinerzieherinnen geht. Nein, da setzt er sich hin und streicht noch das Einkommen für teilzeitarbeitenden Frauen. 600 Euro weniger haben die im Jahr, weil sie jetzt eben auch einzahlen müssen. Das ist Bablasche Philosophie. Pensionisten sind über die Klinge gesprungen. Mit 4 Erhöhungen. Mit 4-mal hat man die belastet. Mit den Krankenkassenbeiträgen, mit den zu niedrigen Erhöhungen unter der Inflation, mit den gesamten Preissteigerungen. Das heißt, die Pensionisten sind ja in Dauerschleife der Belastung. Und da fragt man sich wirklich, wo lebt der Mann? Wo geht er noch fort? Hat er noch Kommunikation? Oder erzählt er das, was er irgendwie in seinen Gehirngängen, ich meine, das Einzige, wo er ja wirklich immer bei diesen Interviews sicher ist, ist für mich faszinierend, sie ist dort am sichersten, wo er überhaupt keine Ahnung hat, wo er am ahnungslosigsten ist, also wo er überhaupt keine, jetzt bei diesem Brickgraf, das hat er ja total aus einer Brust und der Überzeugung vorgetragen, mit diesen sinnlosen Schönheitsoperationen, die gar nicht stattfinden. Also das ist, also ich bin fassungslos, wie ein Parteivorsitzender einer einst großen Sozialdemokratie überhaupt agitiert und agiert. Und das kann man einfach nicht bringen. Das ist so jenseitig, das ist so abgehoben und so weit weg von den Menschen. Auch keine Empathie, kein Herz, gar nichts. Das wird runtergerattert im Staccato, weiß nicht, 1000 Silben in der Sekunde. Das ist ja alles schnell, was er da gesagt hat. Entsetzlich, das ist, mehr gibt es da gar nicht mehr zu analysieren. Die Sozialdemokratie ist am Todestrieb.
Und was mir besonders abgegangen ist, ich wollte vorher nicht so lange reden, ich bin ein bisschen geprägt von der Zeit aus den 70er, 80er Jahren, wo die Außenpolitik, die Friedenspolitik, die Abrüstung, ja, da war eine andere Rhetorik, eine andere Sprache. Und ich finde, ein sozialdemokratischer Parteivorsitzender und auch die Regierungsmitglieder und natürlich auch die Außenministerin und natürlich auch ein Kanzler, die sollten sich da ein bisschen mehr einbringen. Wir sind ein neutrales Land, geachtet, respektiert. Man hätte vielleicht anders in der Vergangenheit die eine oder andere internationale Frage berührt, aber das berührt die Österreicherinnen und Österreicher. Die spüren das Theater in der Straße von Hormuz, spürst du täglich. Ja? Und wenn das dort so weitergeht, wirst du das weiterspüren. Und diese Kriege, die da stattfinden, ja, ob das im Mittleren Osten ist, ob das in der Westbank, in Gaza, ob das jetzt ist, der Iran-Krieg und so weiter, hat Auswirkungen auf das unmittelbare Leben der Österreicherinnen und Österreicher und natürlich der Europäer und Europäerinnen und wer auch immer. So. Und das gehört natürlich ganz besonders ins Zentrum, wenn ich diskutiere über Inflation. Wenn ich über Inflation diskutiere, muss ich sagen, ja, was ist der Grund unter anderem, dass das mit den Preisen so hoch schießt, weil du gesagt hast, Sprit, Preise. Ich habe das selber jetzt vor kurzem bei der Tagesschau, mir trifft der Schlaf. Ja. Von einem Tag, ich hupfe keinen Tag rein, von lauter Zorn. Ja. Also das ist jedenfalls etwas, wo ich sage, da muss man doch, hat man dann die Ebene der Verständigung und der Empathie mit der Bevölkerung, wenn man das auch auf die Wurzeln und die Gründe zurückführt. Weil sonst bleibt dann immer nur übrig, naja, wieso macht sie ja nichts, wieso bringt sie ja nichts zusammen, was ist da los? Das allein ist es natürlich nicht.
Die Frage ist ja, wie lange tut sich die SPÖ das ihrer Meinung nach noch an? Weil jetzt kursiert ja ein neuer Name, kein ganz neuer, aber jetzt wird er immer öfter genannt, Gerhard Zeiler. Da gibt es anscheinend durchaus sehr mächtige Kreise in der SPÖ, auch in der Wiener SPÖ, die sich den als neuen SPÖ-Chef wünschen würden und die dahinter den Kulissen anscheinend schon beginnen zu fraktionieren. Glauben Sie daran?
Den Gerhard Zeiler gibt es auf keiner Nationalratsliste. Den Gerhard Zeiler gibt es da nirgends dort, wo man sein muss, wenn man vorrücken will oder an die Spitze rücken will. Das ist dann eine wichtige Voraussetzung. Und die Frage ist, ob er überhaupt selbst will. Also ich glaube, kenne keinen einzigen Ausspruch von ihm, dass er das überhaupt wollte.
So, das ist damit die jetzt aber auch nicht, muss man auch, das ist na, manchmal auch erzählen.
Ja, manche kommen halt gern, werden gern erwähnt. Ja. Wer will nicht gern erwähnt sein? Ja.
Eitelkeit.
Also, ja, was heißt das? Bei der nächsten Papstwahl mein Name fällt, sage ich nicht nein. Ja. Also es ist jedenfalls etwas, wo ich glaube, dass das aufgrund der Statutensituation, da wirst du dann Unterschied.
Der Babler ist einzimmertiert.
Der sagt ja dauernd, Basisdemokratie ist sein wichtiges Credo. Na, dann hast du eine basisdemokratische Auseinandersetzung. Sollte das nicht so sein, dass er dann sagt, irgendwann einmal vor der nächsten Nationalratswahl, passt auf, ich stelle mir die Frage, was nützt Österreich, was nützt der SPÖ? Und wenn ich jetzt kandidiere mit diesen Umfragewerten, nützt es nicht, daher soll es wie andere machen. Das könnte sein.
Aber hat die SPÖ nicht ein Riesenproblem, weil mittlerweile ist jeder Landesparteivorsitzende anscheinend gegen Andreas Babler, die Basis ist gegen ihn. Nur, man kriegt ihn nicht weg aufgrund dieser
Stadt. Nein, nur Wien nicht. Also, sein Best Buddy, bester und engster Freund und Förderer ist der Herr Michael Ludwig.
Ja, aber aus auch Wien. Aus Wien hört man, dass man nicht mehr so zufrieden mit Andreas Babler ist
mittlerweile. Gerade in den Flächenbezirken und wenn man die Aussagen des mächtigen Wiener Politikers Nevrivi nimmt, dann weiß man, wie sie wirklich denken. Es ist ja nur das rausgekommen, was wirklich drinnen ist über den Babler. So denken die engsten Genossen, denken schon, aber solange der Ludwig seine schützende Hand über seinen kleinen Bablerlein hält, weil der ist so schwach, das heißt, der wird nie besser, kommt kein besserer wie er, der will ja selber in den Starken spielen. Und das ist, wenn ich Babler will, will ich Ludwig, wenn ich Ludwig will, will ich Babler. Das ist eins. Ja? Das ist ja auch der Erfinder des Herrn Babler, der Ludwig. Und das muss man sehen. Und ich glaube, es hängt überhaupt nur mehr an den Herrn Ludwig. Und wenn der Ludwig so macht, ist er weg. Und wenn er so macht, bleibt dann. Im Moment macht er nur so. Das sagt aber auch schon vieles über den Zustand der Sozialdemokratie, wo offensichtlich die Länder überhaupt nichts mehr mitzureden haben, muss man auch sagen. Also die sind dort überhaupt abgedankt. Das heißt, man muss ja bei den kommenden Landtagswahlen fragen, wieso wollen überhaupt Sozialdemokratie, das bringt eh nichts. Die setzen nichts in der Regierung um, die setzen nichts im Land um. Das heißt, eine verlorene Stimme im Wesentlichen, weil dort einer herrscht, der es nicht kann und der alles vergeigt, was zum Vergeigen gibt. Ja, das ist der Befund. Aber leiden tut er das Land und die Bevölkerung. Und jetzt möchte ich das einmal von einem positiveren Ansatz sehen. Eine Sozialdemokratie wäre ja grundsätzlich notwendig, eine starke. Wo sind die Visionen? Wo ist eine Vision des Herrn Babler, außer dass er über Schönheitsoperationen philosophiert, über Dinge, die nicht eintreten? Das große Ganze, die große Vision, die ein Bruno Kreisky hatte, die ein Vranitzky hatte, die haben alle sozialdemokratische Visionen gehabt, die im Wesentlichen sehr, sehr empathisch waren, die sozialpolitisch eigentlich immer an vorderster Stelle waren, die neue Wege gegangen sind, neue Wege beschritten sind, unkonventionelle Wege. Beim Babler gibt es das alles nicht, weil der Horizont nur bis zur Tischkante reicht und nicht weiter. Und das ist das Problem. Wir haben es vorher gesagt, kein Wort über die eigentlich wichtigste Entwicklung, die es derzeit gibt, KI und alles, was damit zusammenhängt. Das ist, wird unser Leben bestimmen in nächster Zeit. Das wird auch unser soziales Leben bestimmen in den nächsten Jahren. Kein Wort interessiert er nicht, weil er es nicht behirnt. Und ich glaube, da hat die Sozialdemokratie ein Problem. Ich sage aber auch gleich dazu, ich glaube das auch nicht mit dem Zeiler. Ich schätze den Gerhard Zeiler, weil jetzt erst vor kurzem im Sommer durfte ich live eine Rede von ihm anhören. Das war irgendein Jubiläum von einer Produktionsfirma, einer Filmproduktionsfirma. Da hat er die Laudatio gehalten, eine sehr gute Rede, muss man wirklich sagen. Sehr, sehr gut. Aber ist es der Anspruch einer Partei, die eigentlich sich erneuern will und nach vorne zu schauen, jemanden aus der Vergangenheit zu holen? Ich glaube, das ist auch nicht der richtige Weg. Ich glaube, die Sozialdemokratie müsste einen Weg beschreiten, wo ein neuer, junger, Unverbrauchter, dem man das zutraut, der anpackt, der die richtigen Themen anspricht, kommt und nicht jemand, der schon ja, aus der alten Zeit war und nochmal nichts persönlich gegen ihn, aber Aufbruchsstimmung kannst du mit einem Zeiler auch nicht dazu.
Aber jetzt muss ich was sagen. Diesen Jungen?
Ja, jetzt muss ich dazu. Nein, ich muss dazu was sagen. Das ist eine prinzipielle Frage, die der Peter da jetzt angesprochen hat. Es hat sehr viel gegeben, da war der Konrad Adenauer, der Charles de Gaulle, der Bruno Kreisky, die in ganz hohem Alter erst in die hohe Verantwortung gekommen sind. Ja. Staatschef,
aber das war eine andere Situation.
Nein, es waren Persönlichkeiten, die sozusagen, wo man nicht sagen kann, na gut, der ist alt und weil er alt ist, denkt er ans 19. Jahrhundert und der ist ein Blödsinn, wenn er kommt. Ich kenne so viele Junge, die plötzlich, wenn sie reden, glaubst du, die sind alt. Da glaubst du, das ist da, ich weiß nicht, was für ein Jähriger vor dir. Das heißt, das ist nicht primär eine Altersfrage. Es ist primär eine Frage der charakterlichen, der politischen, manchmal sogar der moralischen Einstellung. Und wenn ich sage, ich will Zukunftsfragen ansprechen und will mich mit Zukunftsfragen auseinandersetzen, dann muss ich das, egal wie alt ich bin, wenn ich über KI nachdenken will, wenn ich über die Autokrise von VW nachdenken will, wenn ich über den Standort der Wirtschaft in Europa nachdenken will, dann ist das Alter ziemlich wurscht, sondern du musst Lösungen finden. Und die Lösungen sind das Entscheidende. Und das ist das, was ich da sage, Peter Wesenthaler und der Josef Czab haben in der Zukunft sogar noch eine Chance. Ja, na sicher. Weil wir gewöhnen uns da ab, ja, jahrelang, du nicht immer meiner Meinung, ich nicht immer deiner Meinung, aber wir gewöhnen uns da ab und denken über Zukunftsfragen die ganze Zeit nach, weil es Österreich ein Anliegen ist. Aus. Ja. So, und das hat mit Geburtsdatum. Das hätte ich aber auch gesagt vor, ich weiß nicht, wie ich 20 gewesen war, ja, hätte ich das gesagt, weil ich der Meinung war, das hat mit dem letztendlich nichts zu tun. So, also daher, wer sind die qualifizierten Persönlichkeiten, wo man sagt, naja, die in die Mittelschicht hineinkommen, Mitte rechts, Mitte links, die breit aufgestellt sind.
Ja, aber sehen Sie die derzeit in der SPÖ, weil das ist ja auch das Problem, es gibt keine Alternative zum Andreas Babler, oder? Nein, das bietet sich zumindest niemand an.
Nein, das Entscheidende ist, bevor ich einen Namen weiß, suche oder plötzlich sich einer meldet.
Aber ohne ihn jetzt zu nennen.
Ja, na, dann will ich wissen, was er will, wofür er steht. Weil oft kriegst du die Frage, wofür steht die Sozialdemokratie? So, dann ist es gleich damit zusammenhängend, wenn einer kommt und sagt, ich kann's, ja. Sag ich, okay, was kannst du? Wofür stehst du? Was willst du? Und dann habe ich die ganzen Punkte, die ich vorhin angeführt habe, wo ich gesagt habe, das hätte der Babler eigentlich sagen können in den Sommergesprächen. Da sind Zukunftsthemen dabei. Ja, auch die Friedensthemen. Ich kann doch nicht da sitzen und sagen, und dann fliegen die Bomben da um. Das Erdöl wird immer teurer. Es ist die Umwelt, die Klimafrage, wie gehen die richtig heran, ohne dass deswegen Wirtschaftsstandorte gefährdet sind, ohne dass deswegen Arbeitsplätze gefährdet sind. Das sind ja Megathemen. Und da muss sich zuerst einmal einer äußern. Ich habe nichts davon, wenn einer kommt und sagt, der schaut aus wie ein Kanzler, der redet wie ein Kanzler, ja, und was weiß ich was alles. Das hilft mir ein Schmoren. Sondern es muss jemand sein, der diese Ausstrahlung auch hat, wo die Leute plötzlich Vertrauen empfinden und dann plötzlich sagen, ja, probieren wir es, der ist es. Ja? Und das sage ich jetzt parteiübergreifend von den Persönlichkeiten.
Okay, machen wir ganz kurz die Werbepause, dann kommen wir zu unserem zweiten Teil zurück. Da sprechen wir über die Einigung, die die Regierung dann dort zuletzt doch noch erzielt hat bezüglich Dürrehilfen und Klimagesetz. Wir sind gleich zurück.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, wir kommen zurück zu unserem zweiten Teil mit Peter Westenthaler und Josef Czap. Die letzten Tage wurden dominiert in den Schlagzeilen, zuerst von einem Streit der Regierung um die Dürrehilfen. Im Endeffekt gab es dann eine Einigung, die aber so ein bisschen wie im türkischen Basar sich dargestellt hat. Ich gebe dir die Dürrehilfen, in dem Fall die SPÖ oder ÖVP, dafür gebt ihr uns das Klimagesetz, das jetzt kommen soll und wonach Österreich bis 2040 klimaneutral sein soll. Muss das wirklich sein, dass man die Dinge so abtauscht und vor allem bleibt da nicht der negative Beigeschmack über, wieder, dass die SPÖ nicht bereit war, den Bauern hier Hilfen zur Verfügung zu stellen?
Natürlich muss es nicht so sein. Es darf gar nicht so sein. Sondern wenn du Kompetenz erwerben willst und Zustimmung und Vertrauen erwerben willst, dann muss rauskommen, die drei setzen sich relativ rasch zusammen. Im Regierungsprogramm haben sie das Klimagesetz drinnen. Ja? Und in Notfällen, in Naturkatastrophen, da brauche ich gar nicht lang nachdenken. Das muss ja in Angriff genommen werden. Und zwar so, dass man merkt, diese Regierung hat sofort ein Herz für die ganzen Opfer dieser Dürrekatastrophe nicht nur gehabt, sondern hat es auch weiterhin und ist bereit, dass man dafür auch unangenehme Veränderungen bei den diversen Budgets vornimmt, damit es letztlich wenigstens auf die 240 Millionen Euro Dürrehilfe für die Bäuerinnen und Bauern auch möglich ist. So, und das, finde ich, ist etwas, wo Fehler begangen wurden, weil was hat das mit dem Klima zu tun? Da war ich kein Jungteam. Ja? Beim Klima war ich immer schon skeptisch, dass wir päpstlich aus der Papst sein wollen. Ja? Die EU sagt bis 2050 die Emissionsobergrenze erreichen und wir sagen, nein, wir machen bis 2040. Das ist lobenswert. Aber was ist, wenn man es nicht erreicht? Und erzwingen kannst du das nicht. Und du musst ja trotzdem Rücksicht nehmen auf den Wirtschaftsstandort, auf die Beschäftigten, kleinen und mittleren Unternehmungen und. Ja? Und natürlich die Umwelt, weil du siehst es bei den ganzen Naturkatastrophen, dass das einer der Hintergründe ist. Der berühmte El Niño, wo die in Zentralamerika alle eine Dürre Katastrophe durch die anderen haben. Es ist ja nicht nur hier, dass es diese Dürre und diese Hitze in Europa gibt. Also es ist schon so, dass man da entsprechend Schritte setzen muss und auch kann. Aber wenn du dich hinstellst, ja, und dann sagst, da hast du die Bauern, denen die Ernte zum Teil kaputt geht und dort hast du das Klima, was die Ursache, mit die Ursache für diese kaputten Ernten ist und zugleich eine Bedrohung für die gesamte Menschheit, daher auch für die Österreicher und Österreicher, dann darf ich alles nur eins und nicht streiten. Ja. Und das, glaube ich, war ein Bild, das ich nicht verstehe, warum das so war. Hätten Sie mich gefragt, hätte ich gesagt, sperrt euch in ein Zimmer ein, ich lasse euch erst raus, bis ihr euch geeinigt habt.
Wie ja. sehen Sie denn diese Einigung? Weil im Endeffekt gibt es jetzt einmal 240 ja. Millionen für die Bauern. Die Frage ist halt, sind es wirklich 240 Millionen oder eben
Die Bauern sehen nicht einen Euro von dem Geld. Das ist das wirkliche Problem. Während man sich bis jetzt nur mehr auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen konnte in dieser Dreierkoalition der Verlierer, ist es jetzt nicht einmal mehr das. Es ist nicht einmal mehr der kleinste gemeinsame. Es ist nichts, gar nichts, nichts und doppelt nichts. 2 Milliarden Euro Schaden haben die Bauern erlitten. Über 2 Milliarden. So, und jetzt geht man her und schnürt ein Paket, wo man mit Ach und Krach alles, was man dazu aufdoppelt, Kreditstundungen, irgendwelche Zinssenkungen, Sozialversicherung, auf das komme ich noch, kommt man irgendwie auf 240 Millionen, von denen die Bauern jetzt, was sie brauchen würden, jetzt gleich, jetzt sofort. Und jetzt spreche ich von einer Direktförderung, weil sie kein Futter mehr haben für die Tiere, weil sie Tiere notschlachten müssen, weil die Ernten zum Teil ausfallen. Das kommt alles nicht. Und der größte Hütchenspieler-Trick dieser Regierung, das sind ja echt Hütchenspieler, ist die Geschichte mit dem Entfall von 2 Monaten im nächsten Quartal der Zahlungen an die Sozialversicherung, die sich der Finanzminister in 5 Jahren mit einem Mehrfachen zurückholt. Das heißt, der macht ein Geschäft aus den Bauern. Der verkauft die Bauern für dumm, der Sozialminister, und mit ihm die ÖVP. Die kriegen 140 Millionen aus dem Titel, Sozialversicherungsnachlass, der irgendwann einmal daherkommt, weiß man nicht genau. Und er kassiert in den nächsten 5 Jahren aus demselben Titel jährlich 50 Millionen retour. Das sind aber laut Adam Riese nicht die 140, sondern 250 Millionen. Das heißt, der macht nur einen Gewinn. der macht einen Gewinn aus dieser Situation, aus der Notsituation. Und das ist eigentlich das Schändlichste, wenn man aus einer Notsituation von Menschen, denen es aufgrund von Wetter und klimatischen Ereignissen schlecht geht, dass man dann da noch eins drauflegt. Und alles andere, das sind Peanuts in Wahrheit. Das hilft keinen einzigen Betrieb im Moment, überhaupt nicht. Und das ist etwas, was mich wirklich stört. Die Bauern sind da wirklich für dumm verkauft worden. Und dann passiert zur selben Zeit, jetzt sagen wir 240 Millionen ist das Volumen, von denen die meisten Bauern wahrscheinlich gar nicht sehen werden. Und zur gleichen Zeit wissen wir, dass diese Regierung 3 Milliarden Euro der Ukraine bisher geschenkt hat. Und der Herr Finanz, bin ich wieder beim Finanzminister, der Finanzminister sagt, die Bauern nicht, gibt es ein Video, das läuft viral von einer Rede von ihm, die Bauern nicht, also 3 Milliarden, die wir der Ukraine schenken, mit denen kann er kein Budget sanieren. Erstens kann man mit 3 Milliarden viel machen und zweitens sind das im Vergleich zu den 240 Millionen für die notleidenden Bauern eigentlich völlig übertrieben und ein völliger Wahnsinn. Und dann wird bekannt, dank Österreich, heute große Geschichte, Tageszeitung Österreich, dass diese Regierung sage und schreibe für ihre über 400 Mitarbeiter 121.000 Euro Steuergeld am Tag verprasst. Pro Tag, die Ministerien. Das heißt, im Jahr rund 45 Millionen Euro nur an Infrastruktur und Personal, die teuerste, größte und damit unglaublichste Verbrasserregierung, die wir in der Geschichte je hatten. Es gab niemals eine teurere. So, und zum Punkt der Lamy wird jetzt bekannt, dass der Herr Kanzler, das ist der, der erst vor kurzem die hart arbeitenden Frauen bei der Kindererziehung verhöhnt hat, das wird noch bekannt, dass der Herr Kanzler um gerade einmal 100.000 Euro zu einem Fußballspiel bei der WM geflogen ist. 100 mit 9 Mitarbeitern, 100, wahrscheinlich sind es noch mehr, wir haben die Gesamtabrechnung noch nicht, sagen wir mal so 100.000 hat das Ministerium jetzt zugegeben in einem ersten. 100.000 da, 45 Millionen da, 3 Milliarden für die Ukraine und dann stellt man sich hier und sagt, wir haben ein tolles Paket von 240 Millionen für die Bauern durch ein bisschen Kreditstundungen und Sozialversicherungsnachlass, den sie die Bauern selber zahlen. Das ist ein Hohn, das ist wirklich ein Hohn, ein Versagen der ÖVP. Bei den Roten haben wir bisher gewusst, die Bauern sind ihnen wurscht, haben sie ja immer gesagt, es ist so, die haben nichts mit den Bauern am Hut, haben völlig vergessen, dass wir sie brauchen, dass wir eine Landwirtschaft brauchen, nicht nur für die Landschaftspflege, für die Lebensmittelproduktion im eigenen Land, für die Qualitätsprodukte, die erzeugt werden, sondern überhaupt für das Allgemeinwohl ist eine funktionierende Landwirtschaft das Um und Auf. Aber jetzt werden sie von der ÖVP massiv in den Stich gelassen und ich traue mir wetten, dass wieder tausende Bauern Richtung FPÖ bei der nächsten Wahl wechseln werden, weil sie das einfach für ungerecht empfinden, da das Geld rausschmeißen und dort den Bauern nicht einmal den Notstand abzugelten. Und da wird der Herbert Kickl sich hinstellen und sagen, wenn ich in der Regierung bin, bei uns läuft das anders. Erstens diskutieren wir nicht wochenlang, wenn ein Unwetter daherkommt oder ein Schaden entsteht. Und zweitens braucht es da Direktförderungen, EU-Förderungen vorziehen. Was ist damit? Wieso ist das nicht passiert? Das kommen ja eh. Dann zieh es halt jetzt vor. Wer schnell hilft, hilft doppelt, ist auch das Sprichwort. Und im Moment schauen die alle durch die Finger und schauen nur, wie in dem Land das Geld verprost wird für alles andere, nur nicht für die Landwirte. Also in Wahrheit ein Scheitern auf allen Linien der eigentlich zuständigen ÖVP, des Landwirtschaftsministers, auch der Landwirtschaftskammer, die sie abspeisen lässt mit diesen Peanuts, die daherkommen, die bis zu den Bauern gar nicht ankommen. Also immer sagen, ich bin entsetzt, aber es zeigt wieder die Herzlosigkeit dieser Regierung. Notstand ist dieser Regierung wurscht, Hauptsache es geht ihnen selber gut. Das ist wichtig.
Ja, wobei die Landwirtschaftskammer ja vehement ist für diese Regelung mit den 240 Millionen eingetreten ist. Also die haben ja die ganze von der ÖVP dominierte Struktur in den Kammern.
Aber die Rückzahlung da, die dann am Ende mehr ist.
Aber im Endeffekt haben sie sich dafür ausgesprochen. Naja. Ob sie einbezogen waren, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, dahinter steckt die Angst, dass man beim EU-Defizitverfahren nicht das Ziel erreicht. Und ich sage das jetzt zum x-ten Mal, na, dann erreicht man es halt jetzt nicht gleich, dann dauert es halt länger oder dann ist halt der Schuldenabbau nicht in dem Tempo, den man gerne hätte. Ja? Das ist doch nicht ein Wert an sich, sondern du musst immer einen Bezug herstellen, wenn ich eine Naturkatastrophe habe, was habe ich für einen Aufwand oder es geht bis zu den Hungersnöten in anderen Ländern. Oder, das ist doch lächerlich. Ja? Also da bin ich irgendwie komplett anders gepolt und bin der Auffassung, dass man da diesbezüglich eine gewisse Bewegtheit haben muss. Was die gemacht haben, ist, die haben halt nach einem System geschaut, womit man trotzdem das Defizitverfahren erreicht und haben dann ein bisschen jongliert. Ja, ich war nicht dabei bei diesen Gesprächen, Gott sei Dank. Haben da mit jetzt einmal eine Lösung skizziert. Ob das wirklich eine Lösung ist, ob das wirklich dann etwas ist, müssen aber dann die Betroffenen auch lautstark darstellen. So, das ist das eine. Das andere ist, bei den Haftungen für die Ukraine bin ich sowieso anderer Meinung. Ja, ich finde, jetzt ist einmal Schluss. Ja, das ist doch lächerlich, dass da jetzt ein Gutteil dessen, wo die Haftungen mobilisiert werden, für Waffenkäufe verwendet werden. Genau. Ja, und, das ist, und ein Korruptionsfall jagt in der Ukraine den anderen. Und jetzt schreiben schon die Zeitungen alle, ja, das ist ja nichts Neues, die Ukraine gehört neben Russland und anderen Ländern zu den korruptesten Ländern der Welt. Ja. Na super, und jetzt wer kontrolliert, was mit dem Geld passiert? Wo kommt dieses Geld hin? Wo kann man Einsicht nehmen? Was sind die Instanzen, die das da sozusagen dann weitergeben an die nationalen Regierungen, die das Geld dafür aufbringen? Ja, der österreichische Steuerzahler und die Steuerzahler sagen, na, was passiert denn jetzt? Und dann gibt es ein paar Leute, die sagen, eine Haftung ist ja nur eine Haftung, das ist ja kein Geld. Aber wenn die Haftung geschlagen wird, ist es ein Geld. Ja? Also das ist einfach nur lächerlich. Und letzter Punkt. Personalkosten der Ministerkabinette, ich habe das in Österreich auch gelesen, ich habe das sogar mitgenommen, die haben da eine Statistik veröffentlicht. Ich bin der Meinung, es ist von Haus aus eine Fehlentscheidung gewesen, dass man diese Generalsekretäre überall in den Kabinetten eingeführt hat. Weil was haben die dort für einen Sinn? Du hast qualifizierte Beamte, die sollen gefälligst mit einbezogen werden, wenn dort Gesetze geschrieben werden und so weiter. Ja. Du hast sehr viel Know-how, sehr viel Wissen, sehr viel, was du aus den Ministerien selbst speisen kannst. Ja. Und dann haben manche haben halt glauben, medial so viele Mitarbeiter zu haben, dass du dich schon langsam fragst, aber wo ist der Output? Ja? Weil eigentlich müsste dann die Regierung mit ganz anderen Umfragewerten dastehen, wenn die wirklich lauter geniale Öffentlichkeitsarbeiter hätten, wenn die eine Beraterstruktur haben, wo sie dann keine Expertisen und Aufträge an Externe vergeben müssen, die das Geld dann, wo das Geld auch noch hochgetrieben wird. Also ich habe da einen eher sehr sparsamen Zugang, habe andere Regierungen erlebt, andere Personalkosten erlebt, habe dort andere Expertisenerstellungen erlebt, die billiger, treffsicherer und effizienter waren und bin etwas überrascht, dass das in diesem Ausmaß da versiegelt. Ich sage, der sparsamste ist der Finanzminister mit
und weißt am meisten ausgegeben. Ich wollte gerade fragen, weißt du, wer am meisten
ausgegeben? Ja, weiß ich schon, habe ich schon gesehen.
Das ist der Herr Babler.
Ich habe es jetzt kurz
Ein Meisterstück an Hilflosigkeit und Ahnungslosigkeit, der kriegt über 800, der gibt über 800.000 an Steuergeld im Quartal aus. Das heißt, 4,5 Millionen alles zusammen, das sind nicht nur die letzten Zahlen, gibt er aus nur für sein Personal und das in seinem Mini-Ressort.
Ja, der hat drei Ressorts und hat in diesen drei Ressorten, glaubt er, dass er halt da diese Tätigkeiten in Anspruch nehmen muss, damit die Qualität der Politik mit diesen drei Ressorts ist so, wie er sich das vorstellt.
Das Lachen jetzt immer.
Ja, aber ich habe jedenfalls der Meinung, der Finanzminister, der außerdem einen günstigen Skoda fährt, das ist jetzt übrigens die Firma, die die einzige ist, die momentan Gewinne schreibt und die ein super Management hat, habe ich gestern im deutschen Fernsehen gehört. VW, alle haben
Probleme. Bevor wir Skoda der Teurer ist als sein Vorjahr. Zu sehr abschöpfen. Aber vielleicht ist ein Stichwort, nämlich Klimagesetz, über das würde ich schon noch gern sprechen. Da wurde jetzt ein Klimagesetz beschlossen, wo sich eh jeder fragt, warum braucht es das, weil Sanktionen gibt es eigentlich keine. Gleichzeitig schreibt es fest, dass wir bis 2040 klimaneutral sein müssen. Es gibt einen Aufschrei aus der Wirtschaft, Industrie, alle Vertreter, die sagen, das ist eigentlich ein Wahnsinn, wir bräuchten weniger Regulierung, nicht mehr. Wie sehen Sie das?
Naja, das ist die Abkehr der Österreichischen Volkspartei. Noch einmal, Sie sind ja schon, Sie haben ja die Wirtschaft schon gegen die Wand gefahren. Aber jetzt sagt halt die Volkspartei, wobei das vielleicht konkretisieren sollte, nicht die gesamte Volkspartei, sage ich jetzt ganz deutlich, sondern die jetzige Führungskaste, die wahrscheinlich genauso allein im Elfenbeinturm sitzt wie der Herr Babler mit seinem marxistischen Sitzkreis, haben halt die ihren Sitzkreis dort, weit weg von den Menschen, hoch drüber über den Menschen. Denn wenn sie bei den Menschen auftreten, so wie der Stocker im Sommer, wir verunfallen es dann bei irgendwelchen Veranstaltungen mit irgendwelchen Sagern, die es eigentlich gar nicht sagen wollten. Dann kommt das raus, was drinnen ist. Das ist unsere derzeitige Führungselite, die dann, wenn sie vor den Souverän, das Volk, treten, und selbst wenn es nur ausgewähltes Volk war, weil das war gar kein Volk, was da gesessen ist, das ist ja vorselektiert worden, aber selbst da verunfallen sie und du merkst, welches Führungspersonal im Moment haben. Bei der ÖVP ist es deshalb so dramatisch, weil die in diesem Sommer und jetzt fortfolgend ihre letzten Kernwähler verjagen. Ja? Bei den Familien, wo sie immer gesagt haben, Familienpartei ist ja schon der Ofen aus mit dem Sager vom Kanzler, dass Kindererziehung keine Arbeit ist, daher auch nicht bezahlt werden soll. Also Wahnsinn. Und jetzt haben sie die Wirtschaft gegen die Wand gefahren, schon in den vergangenen 1,5 Jahren. Und jetzt kommt der nächste Schritt, indem sie der Wirtschaft, einer leidenden Wirtschaft, die ja auch Probleme hat, und wir alle sind Wirtschaft, wir alle brauchen Arbeitsplätze, wir alle brauchen einen Aufschwung, und denen erklärt er jetzt, naja, jetzt müsst ihr den Gürtel noch enger schnallen und mit den ganzen Maßnahmen, die da jetzt folgen, bis 2040 die CO2-Neutralität, wie es so schön heißt, schafft. Das heißt in Wahrheit massive Zwangsinvestitionen, die Firmen mit Geld machen müssen, die sie gar nicht haben, die sie gar nicht haben. Das heißt, da ist ja ein Kreislauf in Gang gesetzt, wo du dich fragst, na, haben sie die überhaupt noch alle? Merken die nicht? Und jetzt kommt noch dazu, das muss man immer dazu sagen und unterstreichen, das EU-Ziel ist 2050, also 10 Jahre später.
Hab ich gesagt.
Und diese verrückte Regierung sagt, na, wir sind der Musterschüler. Wir machen 2040 und fahren da die Wirtschaft bis 2040 gegen die Wand. Und das in einem Miniaturstaat, der wir ja sind, ja, wo wir alle wissen, dass der CO2-Ausstoß Österreichs irgendwo bei 0,14% oder wo liegt. Und sie die ins Fäustchen lachen, die Chinesen, Amerikaner und alle, die großen Umweltverschmutzer sind.
Na, dort, und die machen was zum Umweltschutz.
Naja, schon, aber dort gibt es kein CO2-Neutralitätsziel, nicht einmal bis zum Jahr 3000. Aber Österreich, der Musterschüler, musste. Also ich frage mich wirklich, wie weit sind die weg von der Realität? Allein deshalb können sie schon angewöhnt und müssen da gleich nicht zurücktreten, weil sie das der Wirtschaft zumuten, der Industrie zumuten. Ich halte das für einen unfassbaren Irrweg, den diese Regierung geht.
Ja, aber ich sage dir was, wenn das aber stimmt, dass das ein Gutwillgesetz ist, das Klimagesetz ist, sprich, es ist im Detail nicht so, dass du auch irgendjemand zu irgendwas zwingen kannst. Es gibt auch keine Sanktionen. Dann ist aber der ganze Vortrag, den du jetzt gehalten hast, insofern nicht treffend, ja, weil dann sagt die Wirtschaft,
pardon? Was bringt es dann überhaupt?
Ja, das ist ja wieder, warum mache ich das überhaupt? So weit bin ich ja noch nicht, ja, bei der Interpretation. Das heißt also, du regst dich gerade auf, ich reg mich auch teilweise auf, weil ich finde, der Wirtschaftsstandort und Beschäftigung und das alles ist natürlich auch von größter Bedeutung. Und ich bin natürlich der Meinung, dass man wirklich fürs Klima was tun muss. Aber wenn ich herumstreiten tue, Jungteams diskutiere, und dann kommt raus, dass es wahrscheinlich Hintertüren gibt, ja, wo du dem sozusagen entkommst. Schau, wir selber haben doch eigentlich an vielen Gesetzen mitgewirkt, wo wir gespürt haben, da suchen wir jetzt aber die anderen, die Interessensvertreter und alle, die am Tisch sitzen, eine Hintertüre, um da rauszukommen. Und manchmal ist ihnen das auch gelungen. Ja. Das heißt, natürlich, tja, die Wirtschaft regt sich zwar auf, aber wenn die Hintertüre sehen, oder die Hintertüren in der Mehrzahl, dann ist das mit dem Aufregen schon weit geringer. Also ich verstehe den Streit daher doppelt nicht. Ja, du sagst doppelt nichts, das ist eine lustige Wortschöpfung. Aber ich finde, das ist jedenfalls etwas, wo ich den Streit besonders dann nicht verstehe. Und das war ja der wahre Punkt des Streits. Wie verbindlich, wie zwingend, wie sanktionsbetroffen ist dieses Klimagesetz überhaupt? Und da ist es auf und ab und auf und ab gegangen. Und da sollte man ehrlich sich hinstellen und sagen, schau, die Wirtschaft konnte, wenn jetzt, weiß nicht, 300 Zulieferer für VW in Österreich größte Probleme haben, weil gerade VW in der Krise ist. Ich muss doch das registrieren. Also da geht es ja nicht nur um Energie, um Stromkosten, um Rohstoffe, um Arbeitsplätze, da geht es um irrsinnig, auch um Umwelt, ja, wenn ich dann in diesen Produktionssparten tätig bin. Und das finde ich, das ist etwas, das gehört da auch dazu. Also wir sind nicht nur auf der Löwinger Bühne, die ich immer sehr geschätzt habe, sondern wir sind da beim wirklichen Kampf um Lösungen, um die Zukunft und um das, dass Österreich weiter ein herzeigbares Modell bleibt und weiter erfolgreich ist. Und um das geht es mir. Und deswegen tue ich mich da so irgendwie manchmal auch aufregen. Aber das möchte ich mir dann in Zukunft dann auch noch genauer schauen, wie ist es mit den 240 Millionen wirklich? Und wenn da rauskommt, dass das stimmen sollte, Chef, was vehementes bestritten wird von den Bauernvertretern, was du sagst, aber wenn das so sein sollte, ja, ich bin ja ein vorsichtiger Mensch, ja, dann glaube ich, dann werden sie sich wundern.
Brauchst du nur die KI fragen, die erklärt dir das genau. Da geht es um, ist ein bisschen kompliziertes System, da geht es um Hebesätze, die es betrifft, die automatisch hinaufgehen, ja, und die in den nächsten 5 Jahren pro Jahr 50 Millionen Rückzahlung verlangen. Und irgendwo muss ja die Bauernversicherung das hernehmen. Dann woher werden sie das nehmen? Die eigenen Rücklagen sind dann weg. Genau. Dann werden sie es halt von den Bauern durch höhere Beiträge ein. Das heißt, die Bauern zahlen sie das selber. Das ist eine ganz einfache Geschichte und logisch. Und die ÖVP hat das vielleicht nicht durchschaut, dass da der Hütchenspieler im Finanzministerium sich da über das Knie gelegt hat.
Aber ansonsten bist du auch für die Pflichtversicherung, dass die Bauern sie möglichst alle versichern sollten gegen so Notfälle?
Wie man sieht, wird das notwendig werden. Ja, natürlich wird das notwendig werden, dass man sich versichert, weil dann künftig das noch schlimmer sein kann. Aber was man überhaupt ja nicht berücksichtigt bei diesem Klima, ist ja die Frage der Arbeitsplatzsituation. Um die geht es ja. Und das rechnet ja im Moment jeder Wirtschaftsvertreter, industriellen Vereinigung, was auch immer vor, dass dieses um 10 Jahre vorverlegte Ziel, das kein Mensch braucht, das auch nicht verlangt wird von Österreich, tausende Arbeitsplätze kosten kann. Man weiß es noch nicht genau, aber kann. Und das kommt jetzt daher in einer Zeit, wo wir Rekordarbeitslosigkeit haben. Wir haben seit, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht, aber ich glaube seit über 30 Monaten strukturell über 30 Jahre, Entschuldigung, jedes Jahr, 30 Monate ansteigende Arbeitslosigkeit. Der Herr Kopf, der Chef vom Arbeitsmarktservice, kommt ja mit seinen Ausreden gar nicht mehr nach. Den fallen ja schon gar keiner mehr ein und dann hat er immer einen Lichtblick für die Zukunft und dann wird es wieder schlimmer. Das heißt, wir sind ja in einer Abwärtsspirale und jetzt kommt es wieder, wo es jeden trifft, nicht nur die Wirtschaft, weil viele glauben, es trifft eh nur die Wirtschaft, betrifft es, jeden kann es treffen. Jeden kann es treffen, nämlich wenn er seinen Arbeitsplatz verliert. Und jetzt sind wir wieder bei der Empathie für die Menschen. Und da ist mir jetzt KI und die Zukunft der Technik und da wird völlig egal. Es geht am Ende immer um die Menschen. Es geht um das Schicksal von arbeitenden Menschen, die nur einen Job haben. Viele haben eh keinen mehr. Aber die möglicherweise verlustig gehen durch so einen wahnsinnigen Ansatz, der da von der grünen Lobby verbreitet wird, europaweit im Übrigen, die da voll Gas gegen die Wand fahren, in Wahrheit mit der Wirtschaft und mit der Arbeitslosigkeit. Und mir geht's, wenn es darauf ankommt, bin ich wieder bei Bruno Kreisky, tun mir die Arbeitslosen mehr weh als ein paar Schulden, die wir mehr haben. Das ist halt so und das kommt wieder auf uns zu, das Thema. Das kommt jetzt wieder auf uns zu, weil wir Arbeitsplätze opfern, weil wir die besseren Klimahysteriker oder Nicht-Hysteriker, je nachdem aus welcher Sicht man sieht, sein wollen. Also ich muss ja sagen, da wird da ganz Angst und Bang und der Grausam, dass eine ÖVP da mitmacht. Man hat immer geglaubt, die ÖVP, da gibt es noch ein paar Vernünftige, die das stoppen. Und es gibt eh noch welche in der Wirtschaft und auch in der industriellen Vereinigung, die dagegen halten. Nur sie sind offenbar zu schwach, weil der da oben jetzt sitzt, der sagt, Kindererziehung ist keine Arbeit, der zieht das jetzt auch durch und vertreibt damit die letzten Wähler.
Machen wir noch einmal eine ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zurück zu unserem dritten Teil.
Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, schönen guten Abend, willkommen zurück. Dritter Teil mit Josef Czap und Peter Westenthaler. Im Vorprogramm war ja heute Sebastian Kurz da, feiert morgen 40. Geburtstag und im Zuge dessen kommen natürlich auch wieder alle möglichen Geschichten, Gerüchte auf. Kommt er zurück, will er zurück? Er hat selber hier im Interview fast schon stehsatzartig wiederholt, er bleibt ein politischer Mensch, aber er denkt nicht an ein Comeback. Glauben Sie ihm das oder werden die Stimmen in der ÖVP irgendwann einmal so laut, dass er sich dem nicht mehr entziehen kann?
Man muss immer genau zuhören, ob jemand sagt, das ist nicht in meiner Planung oder derzeit nicht. Er ist ja blendend aufgelegt gewesen, das ist ja immer bei so Interviews. Übrigens alles Gute zum runden Geburtstag morgen. Menschlich gesehen wünsche ich ihm da wirklich alles Gute. Das ist ein Einschnitt im Leben, der 40er, das ist bei mir schon ein bisschen länger her. Das weiß ich aber, den habe ich noch gefeiert, aber da wünsche ich immer mehr alles Gute, persönlich auch für seine Familie, für seine Junge, dass das alles gut geht und auch wirtschaftlich wünsche ich ihm alles Gute. Wenn die ÖVP, und darauf läuft es hinaus, um es an den Punkt zu bringen, wenn die ÖVP will und einen neuen Parteichef sucht, Und da rennt gerade der Sebastian Kurz am Partei, bei der Parteizentrale zufällig vorbei, werden sie ihn reinholen. Also das liegt ja bei mir völlig auf der Hand und da wird auch ein Sebastian Kurz nicht Nein sagen. Der ist ein politischer Mensch. Na klar muss er jetzt aus jetziger Sicht sagen Nein, aber wenn er gebeten wird oder deutlich gebeten wird von den ÖVP-Granden, den dann noch Verbliebenen, weil dann heißt es ja, dass die jetzige Führungsmannschaft weg muss, dann macht er das. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Da ist man viel zu jung, viel zu politisch, viel zu aufgeräumt und er mischt sich ja ständig ein. Er ist ja ständig in der Öffentlichkeit, gibt Interviews. Eh gut, passt eh, soll er machen. Vielleicht sieht man dann in der ÖVP, dass es auch noch was anderes gibt als die jetzige Verliererkoalition und Verliererführung, die sie da haben, die keine wollen gewinnen und die ständig die ÖVP weiter nach unten fahren. Mich stört das überhaupt nicht, denn es kommt die Wahl entweder früher oder später. Ich glaube eher früher, weil man gesehen hat, dass sich die in Wahrheit nicht einmal mehr auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Die können sich auf gar nichts mehr einigen. Dieses Dürre-Paket war für mich und auch das übrigens, das die Lösung bei, die angebliche Lösung beim Wehrdienst, das ist ja alles Stückwerk, alles Verschlechterung in Wahrheit, keine Verbesserung. Das heißt, die haben hier auch keinen Spin mehr, die haben auch keinen Drive mehr. Warum? Weil alle drei Parteien, ÖVP, SPÖ und NEOS, so arg mit sich selbst und ihren eigenen, wie soll ich sagen, Personal und ihren eigenen fehlenden Grundsätzen, die sie da haben, so beschäftigt sind damit, mit ihren eigenen Strategien, dass die Regierung, die eigentlich für das Land etwas noch vorbringen soll, nichts mehr zusammenbringt. Ja, wir haben die NEOS, die klappen derzeit in alle Windrichtungen auseinander. Jetzt kommt auch davon mit der Herr Strolz wieder auf, war ja gestern im Studio, wunderbar. Auch so ein Untoter, nicht negativ gemeint, politisch Untoter, der zwar schon weg ist, aber schon wieder da, ähnlich wie der Sebastian Kurz. Bei den Sozialdemokraten finde ich noch keinen. Oh ja, Zeiler. Ja, auch Zeiler ist auch so ein politischer Untoter. Das heißt, da steigen sie jetzt aus diesen politischen Gräbern, steigen da alle möglichen Leute hervor. Zeiler, Kurz, Strolz. Und jetzt sage ich da, warum das passiert. Warum passiert das? Weil natürlich das aktuelle Angebot an Personen und Personal sowas von schlecht ist, wie noch nie in der Zweiten Republik. Und daher eigentlich jeder, der jetzt da daherkommt, besser ist als das, was wir haben. More of the same ist schlechter. Jeder wünscht sich einen Wechsel. Daher, und das ist jetzt meine Theorie, jeder, der die drei ablöst, hat ja einen riesen Vorteil, weil schlechter kann es nicht mehr werden. Es kann nur besser werden. Es kann eine Veränderung werden. Ob das in der SPÖ ist, in der ÖVP und auch bei den NEOS, wo ja nicht besser, aber die gute Beate jetzt mittlerweile das politisch-zeitliche schon segnet mit ihrer Neutralitätsfeindlichkeit und Geld verschenken. Und das war ja auch kein Ausbund an Erfolg, das Sommergespräch, weil sie auch die Themen nicht haben. Das heißt, da klappt was auseinander. Und ich glaube halt, dass die Gravitationskräfte innerhalb der Regierungsparteien immer stärker werden, je näher es zu diesen Landtagswahlen kommt. Und die kommen, die sind terminisiert, Oberösterreich, und das ist die Entscheidung, in einem Jahr. Und spätestens, wenn es innerhalb eines Jahres ist, dann denkt man, der politische Stratege denkt dann, jetzt fangen die Leute, sie zu entscheiden an. Da gibt es ja Early Decider, Middle Decider, Late Decider, also Frühentscheider, Mittelentscheider und ganz späte Entscheider. Und die Frühentscheider werden immer mehr, wo sich bei denen dann die Entscheidung, die sie ein Jahr vor einer Wahl treffen, immer mehr manifestiert und immer mehr einprägt. Und wenn ich mir die Umfragen anschaue, das Kopf-an-Kopf-Rennen in Oberösterreich, dann gibt es nur eine Chance für die ÖVP, wenn sie ein Desaster in Oberösterreich verhindern will. Und das ist Reißleine, Neuwahlen und Neuaufstellung und eine völlig neue Regierungskonstellation im Bund. Nur so kannst du die Länder retten. Das muss aber vor der Landtagswahl passieren und nicht nachher.
Kurz Antiportas, Ihrer Meinung nach?
Ja, wenn er will. In der ÖVP wird es sicher welche geben, die sagen, warum nicht? Ich meine, der erste Versuch ist zwar daneben gegangen, er hat zwar die Wahl gewonnen, aber dann hat er müssen mehr oder minder zurücktreten. Kriegt heute noch einen zweiten Versuch. Ja, die gibt es sicher. Das sind die der Peter Wesenthaler aus den konstruktiven Kräften in der ÖVP sieht. Das sind die Blau-Schwarzen. Ja. Und die Schwarz-Schwarzen. Oder
die fortschrittlichen Kräfte.
Ja, die sieht er dann als positiv. Und ich bin auf der Suche nach die Rot-Schwarzen, ja, die irgendwie sagen,
immer weniger.
Mein Herz hängt an der SPÖ und mir ist auch an den NEOS. Die gibt es auch.
Ja. Aber werden immer weniger.
Nee, das, aber hörbar und durchaus eloquent und durchaus präsent. Also ich bin da mehr, man muss immer so machen, es hilft ja alles nichts. Die berühmte Heinz-Fischer-Bewegung, das muss man immer so machen und letztendlich abwägen. Aber die Begabung, die du hast, ja, dass quasi die gesamte Politik als ein einziges, zu Tränen rührendes politischen Jammertal darzustellen und die Erlösung liegt auf der blauen Paradieswiese. Das finde ich, das hat was. Ich sitze schon da, bin schon ganz verunsichert. Ja, denke, ich habe in der Wesen da recht.
Ich hoffe, du kommst morgen zur Umfrage, weil dann wird das wahrscheinlich wieder bestätigt werden.
Ja, vielleicht. Ich bin ja schon ganz verunsichert. Ja. Also es ist natürlich alles, wie soll ich sagen, relativ. Ist eine Momentaufnahme, das war der Punkt,
schon ein langer Moment,
den die Rauchkeil hat immer getroffen hat, wenn es diskutiert hat mit uns. Ist ja nur im Moment. Ja. Immer ist alles im Moment. Ja. Es ist die Frage, wann ist der letzte Moment? Ja. Das sind die Punkte. Also ich bin da eher, schau, der Wehrdienst, das ist eine ganz müßige Angelegenheit, wenn ich nicht erklären kann, warum junge Menschen aus dem Unternehmen, dass da alles halt rausgerissen werden sollen durch Übungen, wofür übrigens, wenn man nicht erklären kann, warum sie 2, 3, 4 Monate länger beim Herr sein soll, was sollen sie dort lernen, wenn ich das alles nicht erklären kann. In den Zeiten, wo man schon über Leserkriege, das Deutsche Handelsblatt hat geschrieben, der Krieg der Zukunft, ja, da kann man die Drohnen und Leserkriege und was weiß ich was alles vor, ja. Wenn ich das nicht erklären kann, was lernen die dort? Ja? Und warum sollen sie länger dort bleiben? Außer, dass der Generalstab sagt, ich habe gerne die Jungbugeln länger bei mir. Ja? Oder die Tanner sind das einbüht. Ja, das ist zu wenig. Das ist nicht Kompetenz. Mir wundern die Umfragewerte, die die Tanner immer noch hat. Ja? Möglicherweise hat
sie
das nicht
mehr. Ja, weil sie volkstümlich ist.
Ja, von mir klar, volkstümlich sowieso. Also das ist zu wenig. Ja? Oder der eine General, der sagt, wir müssen die Soldaten ausbilden, damit sie den Krieg besser überleben. Na, das ist der Zugang. Gar keinen Krieg soll es geben. Das ist das Entscheidende.
Ich würde noch einmal gerne diese Szenarien aufgreifen. Und ich habe es ja auch am Wochenende geschrieben, da gibt es ja unterschiedliche Szenarien, die kolportiert werden. Ja. Das eine, das Sie jetzt gesagt haben, dass es noch vor der Oberösterreich-Wahl kracht, weil eben viele sagen, quasi das ist die einzige Chance, Oberösterreich zu retten. Das andere ist, man versucht das jetzt durchzuziehen. Oberösterreich geht wirklich an die FPÖ und spätestens danach, höre ich immer wieder aus der ÖVP, handelt es sich um Tage, dass dann diese Regierung in die Luft geht. Also das sagen mir unterschiedliche Leute, die sagen, wenn Oberösterreich blau wird, dann steht die Partei Kopf sinngemäß, weil dann zünden die Niederösterreicher eigenhändig den Ballhausplatz an. Sie tendieren eher dazu, dass es vor der Wahl.
Ich glaube, dieses zweite Szenario nicht, dass man jetzt Oberösterreich abwartet. Warum sage ich auch gleich? Weil es hat schon auch Oberösterreich gegeben und das heißt Steiermark. Mhm. Also dort hat man auch abgewartet. Und Steiermark ist jetzt, wie die Steiermark ist, mit einem blauen Landeshauptmann, der davon zieht Richtung Absolute, weil er einfach hervorragende Politik macht, beliebt ist und eigentlich Tag und Nacht bei den Menschen draußen ist. Das heißt, und ich spüre das, ich rede auch mit ÖVPler in der Steiermark, auch auf Bundesebene, ich habe noch meine Kontakte, das ist noch immer voll in den Knochen der ÖVP. Dieser Verlust der Steiermark ist noch immer nicht, wie soll ich sagen, noch immer nicht verdaut. Und dass da die ÖVP ja jetzt noch weiter runtergeht, das kommt, das ist das Nächste. Das heißt, es geht ja, der Verlust geht ja noch weiter. Das ist so ein Schock, so ein Schrecken für die ÖVP gewesen, dass ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass es irgendjemanden, wenn es noch Strategen gibt in der ÖVP, solche Strategen gibt, die sagen, jetzt warten wir Oberösterreich an, ja, wir kriegen dann auch einen blauen Landeshauptmann, aber dann wirklich, dann ziehen wir wirklich die Reißleine. Nie im Leben. Ein Kernland, wenn dann das zweite Kernland auch noch abhanden kommt, wenn die Oberösterreicher sagen, wir machen es den Steirern nach, wenn der Steiermark seit der Kunosek das Land regiert, es dort wirklich aufwärts geht, könnte sein, dass die Oberösterreicher denken, na, da wollen wir halt auch einen blauen Landeshauptmann, weil dann geht es uns auch besser in Oberösterreich. Und das ist im Moment das Szenario. Das kannst du ja nicht damit bekämpfen, indem du jetzt sagst, aber wir machen eh so eine tolle Politik im Land. Da kannst du machen, was du willst. Wenn dir der eisige Betonwind aus Wien aufgrund der Unfähigkeit einer Regierung, und jetzt sage ich dazu, die noch dazu als einer ihrer größten Förderer den oberösterreichischen Landeshauptmann Stelzer hatte, der Geburtshelfer dieser Verliererampel war, der sogar bei der Angelobung mit zum Bundespräsidenten als einziger Landeshauptmann gegangen ist. So müssen nur die Oberösterreicher wissen, wenn sie da wählen als Landeshauptmann, wenn sie den Stelzer wählen, dann wählen sie in Wahrheit diese Verliererampel. Das ist der Gottvater, wenn man so will, der Verliererampel ist der Herr Stelzer. Und dass da jetzt die abwarten und sagen, ja, jetzt da verlieren wir halt Oberösterreich und dann, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass hier viele Kräfte bereits am Werk sind und ich höre das aus der ÖVP und es ist mittlerweile, setzt sich diese Philosophie vor, zu sagen, na vorher, vorher kehrt gewählt, vorher kehrt einmal dieses abgehobene Klüngel an der Spitze der ÖVP verrammt, dann muss ein neuer Spitzenkandidat her, wenn man das dann wirklich ist, das werden wir eh sehen, ich habe da meine Meinung, habe ich immer gesagt, dass das der Kurz machen wird und dann gehen wir in Neuwahlen und dann gibt es eine Regierung, ja, das wird der Kickl gewinnen und das, der ÖVP wird der junge Partner sein. Aber es ist eine andere Konstellation. Das wissen wir. Es wird auch für eine FPÖ der Elchtest werden, ob sie in dieser Aufstellung, in dieser Regierung wirklich das halten, was sie versprechen. Ich persönlich glaube ja. Erstens, weil es schlechter kann es immer werden. Zweitens, haben sie einfach die besseren Ideen. Und das könnte dann schon eine Veränderung bringen im Gefüge, dass eben dieser Wut und dieser Frust, den derzeit die Menschen zu Recht auf der ÖVP haben, und da wird immer unterschieden zwischen Land und Bund, ja, Gemeinde wird unterschieden. Bei der Gemeinde haben sie noch andere Ergebnisse, weil es gibt ja auch gute Bürgermeister. Aber Land und Bund wird nicht mehr so deutlich unterschieden, wie das vielleicht früher mal der Fall war. Das heißt, sehenden Auges in den Verlust einer Landtagswahl zu rennen, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn sie das machen, die ÖVP, dann in nomine Patriot, Filii et Spiritus Sancti, dann sind sie weg.
Ja, das ist, du bist der Latein.
Na ja, klar.
Ich sehe das eigentlich komplett anders. Ich glaube, in den Ländern ist der Bund mittlerweile wurscht. Einfach wurscht. Ja, die sagen, die ÖVPler in den Ländern, die rettet eh niemand mehr. Und wir werden schauen, dass wir im Land gute Ergebnisse haben. Und dann sage ich das. Und der steht so sogar noch ein gutes Ergebnis an der Zahnbank in Oberösterreich.
Wieso das machen?
Dann ist da eine Personalreserve, weil aus den Ländern kommen die Personalreserven an der Stocker geht. Wer soll denn die wieder nicht verlost?
Aber die Nachfolge, du liest schon die Umfrage
auch. Ja, die kenne ich, klar. Aber es kann sich ändern. Es kann sich ja ändern. Aber es wird sich nichts ändern. Weil zuerst mache ich einen Riesenrambazamba, im Bund, ja, komplett alles neu. Warum sind wir dann plötzlich in Oberösterreich gewinnen? Warum? Warum soll die ÖVP dann dort gewinnen? Und das also, du machst
ja, aber man hätte dann eine. Wahrscheinlich eine FPÖ in der Regierung, voraussichtlich sogar ein
paar. Ja, ist das eine Garantie? Ja, ist das eine Garantie?
Die Frage ist halt, ja. Ist für die ÖVP nicht
genügend. Darf ich das kurz sagen? Es würde mit Sicherheit eine dramatische Stimmungswende im Land bedeuten, eine positive Stimmung bringen, wenn diese Verlierer unblendlich in die
Wüste gehen. Es geht doch nicht nur um Stimmung, es geht darum, was passiert dann? Welche Auswirkungen hätte dann Kickl-Kanzler mit irgendwelchen Schwarzen, die dann mitmachen mit Kickl? Und warum soll dann deswegen der Stelz in Oberösterreich gewinnen oder alle anderen in den anderen Ländern gewinnen? Wissen warum? Da gibt es ja keine Logik. Weil wenn der Kickl das alles macht, den Umbau der Republik und was weiß ich was alles, ja, dann können sich die Stelzers und die ÖVPler gleich mal noch einmal warm anziehen. Und die Frage ist, warum soll das dann alles zur FPÖ
gehen? Darf ich da das antworten, weil du die Frage stellst, weil wir das alles, du schaust gerne in die Geschichte, schau jetzt einmal in die Geschichte. Wir haben das schon erlebt in den 90er Jahren. Beim Aufstieg des Jörg Haider. Damals ging es aber noch nicht um Platz 1 und 2, sondern, pass auf, damals ging es um den Verlust der absoluten Mehrheiten. Ja. Und Jörg Haider und die FPÖ hat es geschafft, die absoluten Mehrheiten in allen Bundesländern zu beenden.
Ich habe es ja miterlebt.
Das war in Stein gemeißelt, ja, schwarze und rote absoluten Mehrheiten. Die gibt es heute alle nicht mehr. Das war aber nur der Vorbote von dem Donnerwetter, das jetzt blüht bei Landtagswahlen, wenn die bei der jetzigen Konstellation der Verliererampel in der Landtagswahl einmarschieren. Wie sagt er das?
Leider sagen, das war deswegen auch eine andere Zeit, weil die Themen, die damals der Haider hatte, weil es eine andere Zeit war, waren ein bisschen andere Themen, als das jetzt gerade der Kickl. Und der Kickl stellt sich hin und sagt, da war nichts mit der ÖVP zu machen, sagt er, seine Begründung. Vielleicht hat auch die ÖVP gesagt, mit dem Kickl wollen wir es nicht, vor allem der kriegt das Innenministerium nicht und das nicht und das nicht. Und so. Ein bisschen tue ich das mir erinnern, ja, was so die Hintergründe waren. Und ich darf da nicht vergleichen. Also, ich bin immer ein Kritiker des Jörg Haider gewesen. Aber das Charisma, was der Haider gehabt hat, im Vergleich zum Charisma der jetzigen
FPÖ-Bundesführung.
Oh ja, ja, nein, ja, ja, ja.
Es geht um deswegen, Entwicklungen.
Es geht auch darum, Bauchgefühl, ein Gefühl, wo ich sage, ich weiß zwar nicht genau, was dann alles sein wird, aber ich bin mir nicht.
Daher würde ich hin oder her, der Kickl liegt halt in den Umfragen deutlich besser als der Haider,
das muss man sagen. Ja. Mag schon sein.
Und zwar ein Vielfaches.
Ja, mag schon sein. Aber die Frage stellt sich ganz anders, ob jemand nur in eine Regierung kommt, wie beim Haider damals, ja, meinetwegen, der berühmte Ausspruch, gehe ich halt in die Regierung, oder ob jemand sagt, und ich bin jetzt Kanzler und jetzt hupft alles nach meinen Regeln in der Republik. Und das glaube ich nicht, dass die anderen Parteien und auch viele in der Bevölkerung sagen, super, jetzt haben wir endlich den Erlöser, wir werden uns zurücklehnen und zuschauen, wie Österreich erlöst. Das glaube ich einfach nicht und zum Teil will ich auch gar nicht, dass das so ist. Aber das ist jetzt nicht das Entscheidende der Diskussion gerade da, sondern das wird so, glaube ich, nicht sein. Aber für die Zeitung ist das ein Hit. Die haben dann zum Schreiben ohne Ende.
Das heißt, Sie glauben nicht daran, Sie glauben, diese Regierung wird durchdienen und es wird gewählt regulär in 3 Jahren.
Also ich bin ein Kritiker dieser Regierungspolitik, ja, muss man sagen. Es ist nachlesbar, hörbar alles. Ja. Ich glaube, die haben gar keine andere Wahl. Weil wenn sie die 3 zusammensetzen und sagen, Schatz, was so ist, ja, das war's. Ja. Oder warum sind die das tun? Sondern die werden sagen, mit der Begründung, wir kämpfen bis zur letzten Minute, damit wir ein gescheites Wahlergebnis haben bei der nächsten Nationalratswahl. Und der Wahltag wird der denkbar letztmögliche sein. Das werden die machen. Und ich habe schon so viele Regierungen erlebt, die manchmal, aus welchen Gründen auch immer, also die lustigste Regierung war die, wo dann, das hat nicht die SPÖ und nicht uns alle betroffen, sondern einer gesagt hat, der ÖVP war es am liebsten, es gibt überhaupt keinen Wahltag mehr. Ich wollte auch gar nicht mehr wollen. Also das war lustig damals, wenn man so alle
angreift. Vielleicht wollen Sie die ÖVP in die Verfassung schreiben, nicht so ja, mit der ORF-General sein Unternehmer. Aber nochmal, das ist schon eine interessante Geschichte, wenn man drei Epochen hernimmt. Die eine ist gegangen, wie es die absoluten Mehrheiten in den Ländern gegeben hat. Da haben gesagt, das ist sakrosankt. In den Ländern bricht nie die absolute Mehrheit. Da ist der Haider gekommen, den 90er Jahren. Und was ist passiert? Er hat gegen die Bundesregierung, eine unbeliebte Bundesregierung, allerdings auf einem viel höheren Niveau damals, zugegeben. Aber damals war auch Gegenwind der Bundesregierung, gegen die Länder. Und plötzlich waren alle absolute Mehrheiten weg. So, das war die erste Phase, 90er Jahre. Und die zweite Phase war, als man gesagt hat, na, die Freiheitlichen, die sind begrenzt bei 26%, mehr werden die nie machen. Überschritten, mittlerweile ist eine FPÖ weit jenseits der 30%. Ja. Auch das stimmt nicht mehr. Aber warum? Gegen unbeliebte Regierungen. Und jetzt sind wir mitten in der dritten Phase. Da geht es jetzt um den Platz 1 in den Bundesländern. Steiermark ist schon da. Bund, seit 2 Jahren, letzte Wahl, Nationalratswahl, stärkste Partei, ausgebaut. Es muss doch ein Blinder, ein politisch Blinder sehen, dass diese Entwicklung nicht zu stoppen ist und sich mit den Vergangenheiten auch wiederholt, indem man sagt, jetzt hast du dann Kopf an Kopf rennen und wir haben auch die unbeliebteste Regierung, muss man ehrlicherweise sagen, sieht man den Umfang, und da kannst du das eine oder andere Bundesland, und wenn es sein muss, gleich das erste Oberösterreich natürlich verlieren. Ich glaube, selbstverständlich. Verlieren im Sinne der ÖVP, weil fürs Volk, für die Wähler ist ein Gewinn, wenn endlich ein freiheitlicher Landeshauptmann kommt, siehe Steiermark. Dort ist wirklich, dort ist anders als in den anderen Bundesländern und nicht der Verliererampel-Gründer stellt er dann vielleicht wieder seine Verliererampel bastelt, wenn er wieder gehört wird. Also ich glaube schon, dass es vielleicht sogar außerhalb der ÖVP oder außerhalb von Oberösterreich viele ähnlich sehen und sagen, ein zweiter Steiermark wollen wir nicht, sagt die ÖVP, daher gehen wir vorher wählen. Und das wäre auch gut so. Fürs Land wäre es gut, weil wir haben jetzt 2 Jahre ins Land gezogen, wo nichts weitergegangen ist in Wahrheit. Sehen auch die Menschen so, morgen haben wir wieder eine Umfrage. Ich bin überzeugt, dass es eine Fortschreibung geben wird aus dem Frühjahr.
Ist ja gut.
Also ich glaube, wir brauchen Neuwahlen, und jeder, der jetzt auf Neuwahlen drängt, sie sogar vielleicht auslöst, sie sogar ansagt. Früher hat man gesagt, der die wollen, ansagt, verliert. Nein, der gewinnt, weil die Leute sagen, endlich sind wir befreit von dieser Regierung.
Aber der wird eine Antwort geben darf. Schau, ich glaube nicht, die Neuwahlen sind die Lösung, um aus dieser Malaise, aus diesen Schwierigkeiten politisch rauszukommen, sondern die Sozialdemokraten. Zum Beispiel probiert das ja gerade der Winkel in Oberösterreich, gar so, ohne die Sozialdemokraten in Oberösterreich, die in den Umfang noch relativ besser dastehen. Ich weiß, ich kenne deine Komödianten auf den Begabungen.
Ja. Kennt er keiner.
Ich sage dir was, wenn die Sozialdemokraten diese 3, 4, 5 Punkte, nicht die 2, die sie immer nur machen und dann die anderen 5 Punkte nicht mehr handeln. Ich habe heute ein paar Punkte aufgezählt. Wenn sie in diese Punkte einsteigen und zwar wirklich nachhaltig dafür stehen und das auch kommunizieren, dann haben sie eine Chance, wo man sagen kann, man kann auch eigentlich dagegen halten. Weil du tust
ja, aber jetzt bist du auf der Traumwiesn, weil unter dem Babler passiert
du sowas. Du tust ja das biblisch darstellen.
Der Babler bringt das nicht zusammen.
Das ist eine andere
Traumwiese.
Eine andere Geschichte, über die können wir auch das mal diskutieren. Aber du tust ja das biblisch darstellen. Ja. Ist ja nichts Negatives. Auch die Bibel wird von vielen gelesen. Ja.
Gott sei Dank.
Also biblisch und dann kommt irgendwie so, ich spüre es förmlich. Ja. Und dann natürlich das große Beispiel für einen Kickl, Moses, das Meer geht auseinander und er marschiert mitten durch. Das glaubt mir, wunderbar, herrlich, dass er das gefällt, glaube ich, dass er
Ich bin aus einem katholischen
Internat. Deswegen können wir unter anderem auch diskutieren in diesen Bereichen. Aber du hast es nicht als Gott gegeben, wenn wir schon katholisch unterwegs sind, sondern es gibt auch noch Handlungsfähigkeiten des Menschlichen, um das zu
des Irdischen.
Irdisch.
Gut. Naja, das waren ja schöne Schlussworte für heute Abend. Vielen Dank an beide Amen. Herren. Morgen und unbedingt einschalten und vormerken sind Josef Czap und Peter Westenthaler wieder da. Das Wahlbarometer geht wieder los. Heißt, es gibt wieder eine aktuelle Umfrage der Lasersfeld-Gesellschaft. Wir beenden die Sommerpause mit Professor Beutelmeier. Spannend, wie stehen die Parteien vor diesem politischen Herbst da? Morgen wissen wir mehr dazu. Unbedingt einschalten. Wie gesagt, um 21.30 Uhr haben wir zuerst die aktuelle Umfrage und im Anschluss dann die politische Analyse mit Peter Westenthaler und Josef Czap. Jetzt eine ganz kurze Werbepause und dann geht es hier gleich weiter auf OE24 TV.